Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Ja, im Jahre 1987 hat Robert Solow für seine bahnbrechenden Beiträge zur Wachstumstheorie den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Und just von diesem brillanten Ökonom stammte zu der damaligen Zeit schon die Erkenntnis, dass er überall technologische Fortschritte und Schübe sähe, nur nicht in den Produktivitätsstatistiken. Und in der Tat, da ist was dran. Seit über 20 Jahrzehnten ist in allen entwickelten Industriestaaten das Produktivitätswachstum flach wie ein Brett, trotz Computerisierung, trotz Digitalisierung. Wie erklärst du dir dieses Produktivitätsrätsel?
Ja, erst einmal spannend, wie lange das jetzt schon konstatiert wird. Denn 1987, als Bob Solow das vorgetragen hat und dann ja auch Gordon und andere darüber gearbeitet haben, war das ja noch eine, sagen wir mal, Computerisierungswelt, die noch nicht durch Netzwerke geprägt war. Also man sah die Computer an den einzelnen Schreibtischen stehen und man konnte dort möglicherweise etwas identifizieren an Tätigkeiten, die dann vereinfacht werden, die standardisiert werden, aber es hat in der Summe nicht getragen. Dann hatten wir die Hoffnung, die Netzwerkbildung, also das ist das, was sozusagen das, was wir heute über nicht nur das Internet an sich, sondern über das Intranet auch in den Unternehmen.
Die Kommunikation von Robotern und Computern zusammen, ja.
Ja, aber auch wenn wir zum Beispiel heute, das ist ja erst jüngst leichter möglich, Texte kollaborativ, wenn man Teams nimmt und ähnliche Softwarepakete, das macht ja noch das Arbeiten leichter. Mein Eindruck ist, dass diese Dinge natürlich relativ schwer zu messen sind, allein deshalb, weil sie dort ankommen, wo beispielsweise im Overhead-Bereich eines Unternehmens oder jetzt auch in der Wissenschaft, wo ich halt wirklich Produktivität nicht so einfach messen kann. Die Zuordnung von Preis Komponenten zu diesen Leistungen ist nicht so ganz einfach. Man könnte fragen, kommt das hinten im Gesamtergebnis eines Unternehmens raus und warum taucht das nicht auf? Ich habe mal mit Unternehmern in Baden-Württemberg zusammengesessen und dann sagte mir damals Berthold Leibinger, der Seniorchef und nun leider auch schon verstorben von Trumpf Leibinger, dem Maschinenbauer, einem der brillanten Unternehmen, Familienunternehmen Deutschlands, auch Technologieunternehmen. Und er sagte, was die feststellen ist, wenn sie eine Produktionsstraße im Sinne der Industrie 4.0 vernetzen, also zu der Produktionskette, eine Informationskette, ein cyberphysisches System bauen, dann haben die da schon einen Produktivitätsgewinn von 30%. Es taucht aber schon auf der Gesamtunternehmensebene nicht mehr auf, weil wir sehr schnell über Overhead-Leistungen, über Overhead-Beanspruchungen, über Compliance-Tätigkeiten, über Zuordnungsfragen das gar nicht mehr sozusagen einfach nachvollziehen können. Es ist nicht so, dass wenn ich
dann
überall...
Dann würde aber dieser Produktivitätsfortschritt absorbiert von anderen Sachen. Dann wäre
genau, das ist die
dann
eine.
Wäre gesamtwirtschaftlich ja nicht da.
Dann würde er in der Tat absorbiert. Und ich meine auch, dass es ein Teil neben der Messfrage, ein Teil der Erklärung ist, weil wir heute, wenn du ein Unternehmen beispielsweise steuerst, du hast ganz andere Compliance-Fragen, du hast einen ganz anderen Overhead zu leisten, du musst über Geldwäsche nachdenken, mal ganz abgesehen von den immer schon zu leistenden steuerlichen und wirtschaftsprüfungsrelevanten Fragen, aber das hat nach meinem Dafürhalten zugenommen und deswegen ist ja der Kostenblock, der Overhead-Kostenblock, eine der wirklich strategischen Größen der Unternehmen. Habe ich die so effizient und kriege ich das hin?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Letzter Anfangsgedanke, und der hat mit dem zweiten was zu tun. Es ist ja nicht so, dass die Aufgaben an sich wegfallen, aber Ausgaben werden komplexer. Was passiert durch die Digitalisierung ist, dass standardisierte Arbeiten leichter werden. Das gilt auch selbst für Wirtschaftsprüfer. Wenn du dir anschaust, dass heute eine Vollprüfung, eines international tätigen Unternehmens mit über 20.000 Beschäftigten für einen Wirtschaftsprüfer im Prinzip kein Problem ist. Die Datenverarbeitung durch Big Data und all das ist möglich. Es muss auch dann ausgewertet werden. Man bekommt andere Analysemöglichkeiten, andere Frageoptionen. Aber es bleibt am Ende eine Prüfung, die aber einen ganz anderen Vorlauf hat. Also das, was ich leiste, ist halt auch sehr viel umfangreicher, sehr viel komplexer. Ich kann es machen, aber bezogen auf das, was ich am Ende mache, ist es trotzdem ein Testat. Mhm. Und deswegen ist in der Tat die Frage, ob wir nur mit Produktivität oder ob wir nicht auch Qualitätsmaße reinnehmen müssen. Also das Ersetzen von das Zurückdrängen von standardisierten Tätigkeiten führt nicht dazu, dass in den Freiwerdenden nichts passiert. Genau das bewegt mich
dann. Aber im Klartext sagst du auch, wenn man das mal verdichten würde, dass unsere Messapparatur, also das Bruttoinlandsprodukt, das ist ja entwickelt worden in den 30er Jahren von Kuznets, das war ein Immigrant aus Russland in den USA. Und der ist ja beauftragt worden von der Regierung, eben so eine Messapparatur für die gesamtwirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu entwickeln, mit dem Ziel, das russische Rüstungspotenzial, die Potenzial und Kriegsführung abzuschätzen. Das ist das Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt, was wir haben. Das ist da entwickelt worden. Und du behauptest ja jetzt, und da würde ich ja nicht vehement widersprechen, dass viele moderne Leistungen da gar keinen Eingang drin finden. Beispielsweise, dass durch Wikipedia letztlich alle gedruckten Lexika vom Markt verschwunden sind. Ja. Verschwunden ist damit natürlich gegen Entgelt erzeugte Wertschöpfung, aber die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft ist doch da nicht geschwächt, sondern gestärkt worden, auch bestimmte Berufe. Für Journalisten ist die Arbeit durch Wikipedia unendlich einfacher geworden als früher durch die analogen Lexika. Das heißt also, wir messen vielleicht, das wäre dann meine Frage, messen wir vielleicht nicht mehr alles, was wirtschaftlich relevant ist, und messen wir damit nicht auch die Produktivität?
Ja, wir messen es. Ich will mal so sagen, ich weiß nicht, ob wir es nicht messen. Die Frage ist, messen wir es an der richtigen Stelle, sodass wir es auch zuordnen können? Also was du ja beschreibst, ist, eigentlich müssten wir dem Effekt von Wikipedia oder wenn du deine App auf dem Handy für die Steuerung irgendwelcher Dinge nutzt und du hast die Low-Cost-Variante oder die Zero-Cost-Variante genommen, hast aber Bannerwerbung drauf, dann wird das trotzdem nicht dem zugeordnet. Das heißt, die Dinge finden schon irgendwo statt, die Bepreisung aber an einer anderen Ecke. Also das Statistische Bundesamt.
Ja, aber Wikipedia nicht. Das ist kostenlos.
Genau, da nicht. Aber ja, du kannst da manchmal zu Spendenaufrufe. Ja, also. Aber viele, viele Dinge kann man zumindest volkswirtschaftlich dadurch ein bisschen einfangen. Das macht auch das Statistische Bundesamt, dass die generierten Werbeeinnahmen zugeordnet werden. Mhm. Also dass man die Bepreisung findet jetzt nicht statt. Ich kann eine App runterladen und zahle da, was weiß ich, 9,99 Euro im Monat oder im Quartal. Mhm. Oder ich nehme die andere, dann ist quasi die interne Bepreisung, dass ich auf die Werbung nicht verzichte, dass ich die Werbung zumindest zur Kenntnis nehme oder lösche oder auch irgendwas. Und über die Werbeeinnahmen, die aber dadurch generiert werden, ist quasi eine Bepreisung.
Die Werbeeinnahmen sind ja aber wieder im BIP drin.
Genau, die sind wieder im BIP drin, deswegen macht das Bundesamt das auch. Das heißt, es gibt eine Reihe von Korrekturrechnungen, wie wir überhaupt sagen müssen, dass das Bruttoinlands- oder Bruttosozialprodukt eine immer kunstvollere Größe geworden ist, weil wir ganz viel auch über die Preiskomponenten, über die Frage hedonische Preismessung, was ist der Wert eines Computers, wenn der Preis sinkt, ja, das haben wir immer gesagt, die Preise dieser Geräte sinken, trotzdem nimmt ihre Leistungsfähigkeit zu. Wir finden das aber nicht im Preis gespiegelt. Am Ende wirkt es in den Wertschöpfungsketten, und insofern zeigt sich aus unserer schon kurzen Debatte, dass die Sache schon deshalb unübersichtlicher ist, weil wir die Durchwirkung dieser Technik, der Digitalisierung, halt nicht so einfach zuordnen können, den Wertschöpfungskomponenten, wie man es früher einer Energie technischen Revolution, das ist neuer Maschinenmöglichkeiten oder eine Automatisation von Maschinen zuweisen konnte.
Das wäre allerdings eine Schwäche des gegenwärtigen Rechnungssystems. Das Gleiche, komischerweise wächst ja eine Wirtschaft umso dynamischer, je mehr Naturkatastrophen da sind. Daher der Substanzverlust, der eine Naturkatastrophe erzeugt, wird nicht berücksichtigt, aber die Aufbauleistungen werden berücksichtigt.
Ja,
Hochwasser eigentlich ein Wachstumsimpuls.
Naja, gut, aber du hast natürlich auch Verluste im Kapitalstock, im Bruttoanlagevermögen.
Ja, aber der geht nicht ins BIP ein.
Nein, natürlich nicht. Der geht nie ins BIP ein, aber deswegen muss man immer Bestandsrechnung und Stromgröße natürlich auseinanderhalten. Wenn ich in der Bestandsrechnung, also in der Vermögensrechnung einen Verlust habe, weil Häuser durch eine Umweltkatastrophe, Straßen und Brücken verlustig gehen, dann wird das ja, ist das ja ein Abgang aus dem Bruttoanlagevermögen der Volkswirtschaft. Und würde man das nicht kompensieren, hätte man einen Wohlstandsverlust. Aber das wird natürlich nicht negativ beim Bruttoinlandsprodukt, denn da ist es in der Stromgröße, sondern nur die Wiederherstellung. Führt dann zu der Vermögenssicherung.
Ja, aber das ist das Echo also der damaligen Zeit. Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Faktor. Jedenfalls würde ich deine Meinung danach wissen. Wir haben ja sehr viel absolut kostenlose Leistungen im Netz. Mhm. Aber gleichzeitig hat sich meiner Ansicht nach eine Schattenwährung entwickelt, die IP-Adresse. Mhm. Und die wird gehandelt. Das heißt also, wenn ich irgendwo eine Suchabfrage mache, weiß der Computer, der mir dann auf der anderen Seite gegenüber sitzt, natürlich, wie teuer mein Handy war. Und das war, der weiß sehr, sehr, sehr viel. Und diese Daten werden ja verarbeitet. Hm. Allerdings in den USA und nicht in Deutschland.
Ja, das ist sicherlich ein Aspekt, wobei hier nochmal, wie gesagt, ein etwas eingeholt wird über die Werbeeinnahmen.
Die sind zurechnet. Die sind ja drin.
Ja, meine ich ja, aber nicht in der konkreten Rechnung, sondern in der volkswirtschaftlichen Rechnung. Aber in der Tat, wenn die Nutzung von IP-Adressen, und das ist aber nicht nur in den USA, das kann auch in China stattfinden, ist die volkswirtschaftliche Zuordnung nicht mehr möglich. Das heißt, die Globalisierung findet sich letztlich durch die Digitalisierung ganz besonders getrieben. Das ist evident bei den Kommunikations- und Informationstechnologien. Aber wir sehen es jetzt auch ein Stück weit in der Rechnung. Und insofern, ja, das ist sicherlich auch eine Verlagerung. Die Überlegung ist ja, heißt das am Ende, ich messe die Dynamik falsch oder ich messe das Niveau falsch? Es kann ja sein, ich...
Möglicherweise beides. Der Chefökonom von Google, der Alvarian, hat ja mal versucht, den Wert des Gratis-Googlens zu bestimmen und ist auf über 150 Milliarden Euro pro Jahr gekommen, die in keiner Statistik auftauchen.
Genau. Das taucht nun wirklich nirgends auf, weil ja auch das hat mit der IP-Adresse erstmal nichts zu tun. Das kommt ja erst dann, wenn du bei Google, wenn du was gesucht hast, dann hast du deine IP-Adresse, wie du eben beschrieben hast, hinterlegt und dann wird die möglicherweise gehandelt. Aber da ist die Frage natürlich, wie weit wir das über Datensouveränität und Datenrecht einhegen. Aber in der Tat, das ist, glaube ich, eine der großen Lücken. Ich würde aber gerne noch eine andere aufmachen. Wir haben ja auch erlebt, Bert, dass sich Wirtschaftsbereiche ineinander verschieben. Also ich wohne ja privat in Wiesbaden und wenn man da früher, das kennst du auch von der Sachverständigenratszeit, aus dem Bahnhof rauskam, noch so vor 15 Jahren, gab es links so eine komische Holzhütte. Und das war die eine Mitwohnzentrale. Konntest du reingehen und konntest du gucken, ob die dir irgendwie für eine Zeit ein Zimmerchen anbieten und so vermitteln. Im Grunde ist das nichts anderes als Airbnb in der analogen Welt. Mhm. Das heißt, wir haben ja Wirtschaftstätigkeiten auch schon vorher gehabt, wo schon
gibt's
private Haushalte.
Vor allem Verkehrszentralen in Urlaubsorten.
Ja, aber so in so, aber reine Mitwohnzentralen ist was anderes.
Ja, ja, klar.
Ist ja nicht, dass das Hotel und die Pension, die angeboten wird, sondern von Privat zu Privat oder die klassischen Privat zu Privat Anzeigen früher, die es in Lokalzeitungen gibt und auch nicht mehr gibt. Alles das hat sich verlagert und hat eine globale Echtzeitdimension bekommen. Das heißt, ich kann hier und heute für meinen Aufenthalt in Stanford im November über Airbnb mir eine Hütte aussuchen und das alles regeln und ich muss nicht hinfahren, ich spare unheimlich viele Möglichkeiten, aber ich am Ende ist es eine Transaktion, die zwar irgendwo berechnet wird, aber wenn der andere, der diese Wohnung oder dieses Zimmer letztlich nicht als Produktionseinheit verkauft, sondern wenn er Konsumhaushalt ist und wenn er, dann läuft das ja irgendwo gelegentlich bei ihm in der Einkommensteuer noch rein, wenn das richtig versteuert. Ja. Das heißt, wir haben aber wirtschaftliche Tätigkeiten, die einfach eine andere Dimension gewonnen haben. Das Mitwohnen, das Mitfahren. Das heißt, diese ganze Sharing Economy ist ja eine, die Marktökonomie substituieren kann. Sie kann sie ergänzen, sie kann sie aber substituieren.
Und auch ausheben ein Stück weit.
Genau. Also Uber beispielsweise ist ja auch der Konflikt zwischen Taxi und Uber. Wobei Uber am Ende richtig verrechnet wird und es wird bezahlt. Die Frage ist, hat der einen Unternehmerstatus, der dieses Auto privat nutzt, sonst privat und jetzt mich transportiert? Das heißt, ich habe aber durch diese Verlagerung natürlich Dinge, und deswegen, weil du eben von Schattenökonomie sprachst, die sozusagen dahingeschoben werden und damit auch außerhalb des Scheinwerfers der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung landen können.
Ja, aber im Klartext ist alles, was du sagst oder was wir jetzt hier diskutieren, stimmt ja. Aber wir demontieren natürlich die Monstranz des Bruttoinlandsprodukts, das immer noch das Maß aller Dinge ist, weil es so einfach ist.
Da wir nichts anderes gefunden haben. Im Grunde hoffen wir immer auf Ersatzlösungen. Ich hatte die mehrfach erwähnten Werbeeinnahmenrechnung ist eine Ersatzlösung. Mhm. Es hat früher ja schon das Statistische Bundesamt den Umsatz im Baumärkten sich angeschaut, um die Größenordnung der Schattenwirtschaft mit zu erfassen. Ne? Was die Leute da legal als Heimproduktion machen, wie wir beide, oder illegal wie andere, die dann gegen Entgelt streichen, Parkett legen, Fliesen legen. Aber jenseits, das ist ja auch nichts anderes als illegale Sharing Economy und Schattenwirtschaft. Und da hat man ja immer auch versucht, ein bisschen das abzugreifen über Umsätze in Baumärkten. So versuchen wir das hier natürlich auch, wenn wir mal sagen, okay, was ist denn eigentlich mit der Besteuerung? Was ist mit der Steuerstatistik? Was liefert die uns eigentlich an Hinweisen, wenn auf einmal private Haushalte in vermehrtem Maße Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Vermietung und Verpachtung haben?
Ja, alles, was wir gerade zusammengetragen haben, stimmt natürlich.
Wie sollte das bei uns auch anders sein, Bernd?
Ja, natürlich. Aber das heißt natürlich, um das ausgewiesene niedere Produktivitätswachstum mussten wir uns also keine Sorgen machen.
Naja, es ist ja doch, Sorgen müssen wir uns schon machen, ja. Weil es ja erst einmal gilt, es hat nicht erst begonnen mit der Computerisierung. Das heißt, der rückläufige Produktivitätstrend, also dass die Produktivitätszuwächse von Dekade zu Dekade, du hast es erwähnt, niedriger ausfallen, läuft seit den 60er auf die 70er, auf die 80er, die 90er, die 2000er, die 10er Jahre.
Und das immer heißt, wieder wird behauptet, die wichtigsten Erfindungen seien gemacht.
Genau, das ist in der Tat auch ein Argument, das auch andere, Neil Rubini und so weiter vortragen, auch ein bisschen Robert Gordon, der gesagt hat, naja, letztlich, und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich eben auch angedeutet habe, eine Innovation im Maschinenbau oder in der Elektrifizierung oder im Bereich der Mobilität oder der Automatisation finden in den klassischen von der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfassten Bereichen statt. Ich kann, habe der Scheinwerfer
Bereich, der statistisch überall sinkt.
So, und der sinkt. Und wir haben einen Dienstleistungssektor, der ja unabhängig von der Frage, die wir jetzt hier diskutiert haben, was heißt das eigentlich, was die Digitalisierung dort anrichtet oder möglich macht, der an sich schon schwerer zu erfassen ist. Mhm. Ja, weil was ist denn die Inputgröße? Was ist wirklich der Ertrag? Wir haben einen starken staatlichen Sektor, der ja auch keine wirkliche Produktivitätsmessung zulässt und wir die auch nicht vornehmen. Da wird ja Input für Produktivität sozusagen genommen oder das gleichgesetzt, sodass man eigentlich an vielen Stellen Verschiebungen hat, die schon laufen. Und das müssen wir miterklären. Mhm. Denn es ist ja in der Tat die Frage, warum ist es wirklich so, dass diese moderne Welt in ihren technischen Infrastrukturen, in ihren technischen Möglichkeiten ausgereizt. Und jetzt kommt quasi nur eine Anwendungsverfeinerung durch Digitalisierung.
Wir sind uns da in der Sache einig. Aber interessant ist, wenn wir uns wie in der Vergangenheit mehrfach über Lohnerhöhungen unterhalten haben, wir als Basis genommen haben, das, was wir als Produktivitätswachstum bezeichnen, von dem du erklärt hast, die Aussagekraft ist deutlich rückläufig. Da haben wir natürlich eine gewisse Inkonsistenz dann, nicht?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Ja, ich meine, aber es ist nicht das einzige Maß, was Bert, das beunruhigt mich jetzt nicht sonderlich, weil es gab auch mal den schönen Spruch zur Bundesbank, dass sie, als sie Geldmengensteuerung gemacht hat, sie wüsste weder, was Geld ist, noch wie man sie steuert. Ja. Also wir arbeiten hier natürlich mit normativen Konstrukten, weil irgendwie muss eine Messbarkeit hergestellt werden. Die muss sich auch immer einordnen in den Möglichkeiten, die wir real haben. Die sind nicht so, wie wir sie uns immer wünschen als Ökonomen und als Statistiker zumal nicht. Und dann guckt man, wie man trotzdem zu konsistenten Ergebnissen kommt. Die Frage ist ja, stimmt der Verteilungsspielraum nicht? Und wenn ich mir die Gewinnentwicklung anschaue, würde ich sagen, über die alle hinweg oder wenn ich mir die Umsatzrenditen anschaue, die sind ja nicht explodiert. Also wenn die Arbeitsproduktivität so komplett im Niveau falsch wäre, das ist ja der entscheidende Punkt, dann auch in den Zuwächsen natürlich, dann müsste es ja irgendwo anders volkswirtschaftlich ankommen.
Mhm.
Ja. Ja, da müssen ja die Gewinne explodieren. Im Unternehmen ist es ja greifbar. Im Unternehmen verschwindet ja eigentlich nichts. Und das ist nicht das, was wir feststellen. Also insofern, ja, wir haben diese Unzulänglichkeiten. Wir haben auch Fragezeichen. Aber ich sag mal, im Durchschnitt und auf Dauer können wir offensichtlich noch damit arbeiten.
Ja, und das erklärt natürlich, dass natürlich im etwa 10-Jahres-Rhythmus immer, sagen wir mal, Enquete-Kommissionen gemacht werden und so weiter, um eben ein Social Indicator Movement auf den Weg zu bringen, um eine, sagen wir mal, ergänzende oder alternative Messapparatur zu implementieren. Alle diese Versuche sind so regelmäßig, wie sie gestartet worden sind, gescheitert. Und ich glaube, das wird weitergehen, nicht?
Oder? Ja, ich kann mich, also das ist so eine meiner Jugenderinnerungen, wenn ich das sagen darf. 1990 war die Tagung der Internationalen Statistikervereinigung, der International Research for Income and Wealth in Deutschland, in der Nähe von Koblenz, in einem wahrscheinlich heute gar nicht mehr nutzbaren Waschbetonhotel, in Lahnstein sogar. Und da trat der damalige Präsident des Statistischen Bundesamtes auf und sagte vor versammelter internationaler Mannschaft bei der Eröffnungsveranstaltung, wir machen das Ökosozialprodukt aus Deutschland. Deutsche Statistik bietet demnächst das Ökosozialprodukt an. Das ist nie geliefert worden, weil es einfach nicht lieferbar ist. Was man gemacht hat, man hat Satellitensysteme entwickelt. Also für Landnutzung, für Ressourcenproduktivität und Detailthemen. Aber es ist genau das, was du ja auch implizit angedeutet hast, auf die Frage des Bruttoinlandsprodukts, das sich bewährte zu Marktpreisen, was in einer Periode über Märkte gehandelt wurde, das kriege ich bei anderen Strömen nicht hin. Da muss ich Ersatzgrößen nehmen, aber ich kriege die nicht in eine Synthese überführt, die am Ende irgendwas auswirft.
Ich kann Satellitensysteme machen, aber ich kann sie nicht zusammenführen.
Genau. Das ist die eine Linie gewesen. Und das andere ist dann der Versuch, in der Produktionsrechnung, in der Verwendungs-, Verteilungs-, vor allem in der Entstehungsrechnung, bessere Daten zu bekommen. Das ist auch immer schwierig von Seiten der Lieferung der Unternehmen. Eigentlich könnte es, aber im Grunde müssen wir datensparsam sein, weil man die Unternehmen auch damit nicht überfordern will mit allen möglichen Datenabfragen. Aber im Grunde liegt da natürlich ein Potenzial. Aber das ist versucht worden. Wir haben über hedonische Preismessung gesprochen, über die Berücksichtigung von Qualitätsverbesserung ohne Preisimpact. Das sind alles so Detailversuche, aber am Ende bleibt es immer ein Hilfskonstrukt, aber es bleibt nicht synthetisierbar mit dem Rest. Das ist
bleibt
leider
nicht synthetisierbar im Rest und man sucht immer nach idealen Maßen, wie das Glücksprodukt von Bhutan. Ja. Aber das ist in der Tat gescheitert und deswegen haben wir hier einen gewissen, sagen wir mal, doch betrübliches Ergebnis. Wir wissen, dass das, was mit dem Bruttoinlandsprodukt gemessen ist, nicht die ganze Wirklichkeit ist.
Ja,
das können wir deutlich sagen, aber wir wissen nicht, ob größer oder schlechter ist. Kennen wir das Vorzeichen? Ich weiß es nicht.
In der Summe, ich wage einfach mal eine These, dass in der Unbestimmtheit der vielen kleinen Effekte vieles vielleicht sich auch versendet. Und in der Trendlinie wir durchaus damit zurechtkommen. Wir haben auch ehrlich gesagt keine große Wahl. Ich meine, du weißt besser als ich, in wie vielen Systemen, ob das die soziale Sicherung ist, ob es die Berechnung der europäischen Finanzmittel ist, dieses Bruttoinlands- oder Bruttosozialprodukt die Grundgröße ist, von der man ausgeht und rechnet. Und ich meine, man kann es ja auch nochmal in einer anderen Form fassen. Wenn du rückwärts schaust, haben sich manche Rezessionen im Nachhinein als laues Lüftchen erwiesen.
Ja.
Die 75er-Rezession, das war die erste wirklich große. Die 66er kann man ja sowieso vergessen, das war wirklich nur eine klassische. Aber da hatten wir in der ersten Berichterstattung eine Schrumpfung um 2,5%. Wenn du heute guckst, ist es, glaube ich, noch nicht mal 1%.
Ja, das blättet und wächst sich raus. Aber Fakt ist natürlich, ich glaube, das wäre dann die Botschaft, wir wissen, dass das Bruttoinlandsprodukt große Fehler hat und Schwächen hat. Aber wir wissen noch sicherer, dass bislang alle vorgeschlagenen Alternativen nicht besser, sondern schlechter sind.
Darauf können wir uns einigen. Mehr können wir nicht an positiver Botschaft senden heute.
Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Gestatten Sie mir an dieser Stelle ein letztes Wort in eigener Sache. Da Sie zu den treuen Hörern meines Podcasts zählen und damit offensichtlich an ökonomischen Fragen und Problemen interessiert sind, möchte ich Sie auf ein aktuelles Sonderangebot des Handelsblatt hinweisen. Nämlich, Sie haben die Möglichkeit, 6 Wochen lang für 1 Euro auf das gesamte Angebot des Handelsblatts zuzugreifen. Und ich denke, das ist ein relativ gutes Angebot. Hierzu müssen Sie nur die folgende Seite aufrufen. handelsblatt.com/sommer-special. Vielen Dank, versuchen Sie es mal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.